Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Special-Folge von Die Stimme des Sports, dem Podcast der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid und schön, dass ihr wieder in unsere Special-Folgen reinhört, die ich zusammen mit meinem Kollegen Tom Weller anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, in Mexiko und in Kanada aufnehmen darf. Wir haben in den letzten Wochen, kann man jetzt mittlerweile schon sagen, ziemlich viel über ziemlich viele Dinge gesprochen. Heute allerdings überschlagen sich die Ereignisse so ein bisschen, Tom, gell?
Hi Debbie, grüß dich. Ja, es geht in die Endphase, kann man fast schon sagen. Die Ereignisse überschlagen sich. Teams gewinnen, von denen man nicht gedacht hat, dass sie vielleicht irgendwie einen WM-Achtelfinale oder 16-Finale gewinnen könnten. Andere Teams tun sich wieder sehr, sehr schwer. Crunch-Time, würde ich schon fast sagen.
So nennt man es, glaube ich, in Amerika. Du bist also jetzt dementsprechend auch ordentlich angekommen in den Vereinigten Staaten. Wie war denn der 4. Juli?
Der 4. Juli war schon krass. Vor allem das, was man aber gesehen hat. Weil man muss natürlich schon sagen, ich meine, ich bin ja nicht hier, um den 4. Juli zu feiern. So ehrlich muss man sein. Es war irgendwie eine coole...
Vorbildlich von dir, Tom.
Es war irgendwie eine coole Geschichte, dass sich das alles so zu der gleichen Zeit abspielt, also dass die WM dann über diesen 4. Juli ist. Man hat schon gemerkt, dass an dem Tag eine andere Stimmung ist im Land. Egal, ob das dann irgendwie in New York war, wo wir rausgefahren sind, dann Richtung Philadelphia, weil am 4. Juli war ja ein Spiel in Philadelphia, das Spiel, wo die Deutschen eigentlich hätten gegen Frankreich spielen sollen. Es dann die Spieler aus Paraguay waren. Und dann waren wir an dem Tag in Philadelphia, aber man hat schon mitgekriegt, dass der 4. Juli, vor allem dieser 4. Juli in dem Jahr, was sehr, sehr Besonderes für die Amerikaner ist, beziehungsweise für die USA. Und es war extrem, wenn man dann da ankommt und irgendwie auf jeder Videowand Happy 4th of July zu sehen ist, die FIFA extra für dieses Spiel nochmal wie so eine eigene Eröffnungsshow macht, wo dann nochmal die Nationalhymne von Amerika unmittelbar vor dem Anpfiff gesungen wird, wo, irgendwelche Kampfjet übers Flugzeug fliegen, wir dann nachts zurückfahren. Und ich habe das auch nicht gewusst, aber am 4. Juli wird ja hier gefühlt mehr Raketen in die Luft geschossen, also Feuerwerksraketen wie an Silvester. Und du dann überall irgendwie nach deinem Spiel bei 38 Grad völlig fertig in deinem Auto sitzt und einfach nur noch nach Hause willst und dir links und rechts aus jeder Gasse irgendwie die Raketen in die Luft geschossen werden. Das war schon irgendwie das alles spannend mal zu sehen. Wir haben es dann leider nicht mehr geschafft zum Feuerwerk nach New York, was wir eigentlich sehr gerne hätten sehen wollen. Das war einfach zu früh. Das hat schon um 21.30 Uhr angefangen und wir waren erst um 22.15 Uhr, 22 Uhr wieder in New York, weil von Philadelphia nach New York sind es dann doch 2 Stunden. Und Anpfiff vom Spiel in Philadelphia war es um 17 Uhr. Ein paar Kollegen waren da, die haben gesagt, es war völlig, völlig verrückt. So viele Menschen auf einem Fleck haben sie noch nie gesehen. Für die Front-Row-Tickets musste man tatsächlich auch bezahlen fürs Feuerwerk wohl oder für so abgesperrte Bereiche, um das Feuerwerk dann besonders schön zu sehen. Also es war schon ein sehr, sehr spezieller Tag.
Taylor Swift hatte ja auch den Tag vorher geheiratet. Hast du davon eigentlich was mitbekommen?
Auch, ja. Auch das ist dann wieder, wenn man schon mal da ist, muss man da ja auch mal vorbeigucken. Da war unser Glück, dass der 3. Juli frei war und es dann ja nach und nach durchgesickert ist, dass Taylor Swift möglicherweise unter Umständen am Madison Square Garden irgendeine Veranstaltung veranstaltet. Es wurde dann relativ schnell klar, dass es möglicherweise ihre Hochzeit ist. Offiziell bestätigt hat es ja erstmal keiner. Wir waren dann also schon mal 2 Tage vor der Hochzeit, also am 1. Juli da, um zu gucken, wie diese ganzen Boxen und Container ausgeladen werden. Und da wurde schon relativ viel abgesperrt, abgeschirmt. Und hier für die ganzen, für die USA, für die Leute hier ist das wirklich, glaube ich, die Hochzeit des Jahrzehnts. Die sind alle völlig ausgeflippt. Und dementsprechend musste man schon irgendwie schauen, dass auch wir das dementsprechend covern und fotografieren. Wenn auch gleich ich eigentlich von Anfang an gewusst habe, dass es eigentlich nichts zu fotografieren gibt, weil ich zum einen nicht wirklich ortskundig bin, ich keine Ahnung habe, wo, wie, dann vielleicht doch irgendwelche Promis oder die High Society dann da nachher reinläuft, hinkommt. Das hat sich dann relativ schnell geklärt, wie das funktioniert. Die haben Zelte aufgebaut, in die dann die Autos reingefahren wurden. In den Zelten wurden dann, oder es wurden dann so Vorhänge vorgezogen, dass die Leute in Privatsphäre aussteigen konnten und dann direkt in den Madison Square Garden laufen, ohne gesehen zu werden. Das hat bei den meisten auch gut funktioniert. Ich glaube, ein paar Kollegen konnten ein paar Blicke auf irgendwelche Promis erhaschen, aber selbst wenn ich das könnte, wüsste ich gar nicht, wer das ist. So ehrlich muss ich sein. Von dem her war unsere Aufgabe eher so ein bisschen mal dieses Treiben rund um den Madison Square Garden zu dokumentieren. Also was passiert da? Wie viele Leute sind da? Es war unglaublich heiß an diesem 3. Juli. Es hatte irgendwie 38 Grad. Wie sperrt die Polizei welche Straßen ab? Wie gesagt, wie viele Fans sind da? Es waren deutlich weniger Fans da als erwartet. Wie kommen die Leute tatsächlich an den Madison Square Garden? Lauter so Geschichten. Und dementsprechend habe ich mir da aber auch ja, einen guten halben, dreiviertel Tag mal rund um diese Hochzeitslocation von Taylor Swift um die Ohren geschlagen. War schon auch mal ein sehr, sehr spannender Einblick in diese Art und Weise der Arbeit und Fotografie.
Dann bist du ja jetzt quasi schon total geübt in dem, was dich eventuell nächste Woche noch erwarten könnte. Denn ich habe gehört, dass eine Delegation des DFB eventuell nach New York City reisen wird, um da tiefergehende Gespräche mit Jürgen Klopp im Zuge seiner Tätigkeit eventuell als neuer Fußball-Bundestrainer. Dann kannst du ja dann auch versuchen, da ein neuer Tom Paparazzi Weller zu sein.
Ja, hoffentlich. Also, das ist ja gar nicht mein Anspruch, da irgendwelche Leute abzuschießen. Auch wenn das Thema natürlich rund um Jürgen Klopp gerade vor allem in den deutschen Medien sehr, sehr hochkocht, ist dann einfach ein Teil der Berichterstattung gerade um so ein Spiel, wenn dann halt Jürgen Klopp irgendwo vor Ort ist. Gestern war er Experte bei Magenta beim Spiel Brasilien-Norwegen. Und dann ist das natürlich für mich schon eine Hauptaufgabe, auch da viele Bilder in den unterschiedlichsten Situationen von Jürgen Klopp zu machen, um da einfach für die zukünftige Berichterstattung rund um dieses ganze Nationalmannschaftsthema einfach gut aufgestellt zu sein, was Bilder anbelangt. Sind jetzt natürlich in der glücklichen Position, dass uns dann ab und zu auch mal als Experte vor der Linse rumläuft. Das heißt, es fällt nicht ab allzu schwer. Was natürlich vielleicht in anderen Situationen im Jahr, wo er halt irgendwie noch als Red Bull Head of Soccer nicht so oft zu greifen und zu sehen ist, deutlich, deutlich schwieriger wäre, weil es einfach keine öffentlichen Termine gibt, in denen er auftritt. Das ist jetzt ehrlicherweise schon ganz dankbar und wir haben da gestern auch wirklich, oder ich habe da gestern viel fürs Archiv fotografiert. Da jetzt aber irgendwelche Delegationsmeetings zu fotografieren, das ist dann gar nicht unser Anspruch. Oder gar nicht mein Anspruch, glaube ich auch. Ich bin auch, habe ja noch andere Sachen zu tun hier. Es gibt ja nicht nur die deutsche Nationalmannschaft, auch wenn das natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema in Deutschland ist. Für mich geht es dann heute Abend erstmal nach Atlanta und dann werde ich mir mal wieder ein Spiel von Lionel Messi anschauen.
Du begleitest ja Argentinien jetzt schon eine ganze Weile, bist immer wieder bei Argentinien spielen. Jetzt muss ich dich doch mal fragen, sind wir doch schon relativ weit gekommen im Turnier, Tom. Dein
Ja.
Finaltipp?
Mein Finaltipp: Frankreich gegen
Ja.
Argentinien.
Ah ja, da bin ich gar nicht so weit weg von tatsächlich.
Frankreich gegen Argentinien. Ich meine, da muss ich ja immer so ein bisschen auch mit dem Turnierbaum auseinandersetzen. Also was ist überhaupt möglich? Und wenn man sich das anschaut, dann glaube ich, kann es schon sehr, sehr gut sein, dass es eine Neuauflage des WM-Finals von 2022 kommt. Wer dann gewinnt, you never know. Oder es gibt ein extrem cooles Halbfinale, dann Argentinien gegen England, das möglicherweise passieren könnte. Und die Engländer können sich schon im Halbfinale durchsetzen. Das wäre meine Option B und dann wäre es Frankreich, eventuell Frankreich gegen England.
Spannend, spannend. Ich halte das mal fest und dann sehen wir mal, wie sich das
Schauen wir
alles so
mal.
entwickelt. Wir
Ich
haben
sag mal
jetzt, genau.
so, meine Experteneinschätzungen bisher, sagen wir mal, die waren eher so semi-richtig. Von der her mal gucken. Vielleicht haben wir nachher auch ein Finale, keine Ahnung. Norwegen gegen, I don't know, irgendjemand.
Also im Moment haben wir, glaube ich, noch 4 Spiele im Achtelfinale auf dem Plan stehen. Zwei davon am heutigen Tag, beziehungsweise heute Abend in Deutschland um 21 Uhr. Portugal gegen Spanien, wo wir vielleicht den letzten Nationalmannschaftsauftritt von Cristiano Ronaldo anschauen dürfen.
Ja.
Wenn Spanien sich entsprechend weiterentwickelt und Portugal weiter so spielt, wie sie gespielt haben, dann ist das wahrscheinlich sehr wahrscheinlich.
Und das stimmt, ja. Das ist schon verrückt, ne, dass es jetzt immer so mitschwingt. Gerade bei diesen großen Stars so aus den letzten 10, 15 Jahren irgendwie. Ja, es könnte der letzte Auftritt von Ronaldo sein. Ah, es könnte der letzte
Na, er hat es
Auftritt
ja
von.
gesagt. Er hat es,
Genau,
glaube ich, in
oder
der
bei ihm hat er es
Pressekonferenz
gesagt.
gesagt.
Genau, es kann der, das ist, ja, aber es könnte der letzte Auftritt sein. Noch weiß man es ja nicht. Sie können ja auch gewinnen gegen Spanien. Da hat er noch einen Auftritt.
Ah ja, genau.
Genau, genau
Genau.
dasselbe dann gestern. Ja, es könnte der letzte Auftritt von Neymar sein. Ja gut, Brasilien verliert, das war der letzte Auftritt. Es könnte vielleicht der
Richtig.
letzte Auftritt von Messi sein. Man weiß es nicht. Macht er weiter, macht er danach nicht weiter. Weiß nicht, ob er sich dazu tatsächlich geäußert hat. Schon verrückt, wie das dieses Jahr so ein bisschen bei diesen All-Stars, kann man sie ja schon fast nennen, doch bei jedem Spiel dann so mitschwingt, ne?
Ja, es ist spannend. Auch ich fand das Spiel zwischen Norwegen und Brasilien, das hat sich meiner Ansicht nach in der ersten Halbzeit so ein bisschen schwer getan, um dann in der zweiten Halbzeit total aufzudrehen.
Das stimmt, ja. Ich fand auch, in der ersten Halbzeit haben sie sich so ein bisschen schwer getan.
Ja.
Oder sich das ganze Spiel schwer getan. Hast da eine extrem interessante Situation mit dem Elfmeter, der meiner Meinung nach nicht geschossen wurde. Und das so ein bisschen, glaube ich, der Türöffner dann für die Norweger war, die ja auch schon davor
Ja.
die Chance hatten auf das 1-0 oder beziehungsweise das 1-0 gemacht haben, das dann zurückgenommen wurde nach Abseits, nach wenigen Minuten. Und die Brasilianer irgendwie nie so 100% Zugriff gekriegt haben. Ich habe dann gestern Abend mal gelesen, in der ersten Halbzeit 35% Ballbesitz der Brasilianer, der schlechteste Wert bei diesem ganzen Turnier für die Brasilianer. Und das gegen Norwegen, das gegen die norwegischen Ruderer, die sich das erste Mal seit was weiß ich wie vielen Jahren für die
Zum ersten Mal fürs Viertelfinale
zum
qualifiziert haben.
ersten
Die
Mal
stehen
fürs
zum ersten Mal
Viertelfinale
in einem
qualifiziert
Viertelfinale.
haben. Und ich weiß gar nicht, wann sie sich zuletzt überhaupt für eine Fußball-WM qualifiziert haben. Das war doch schon das Ding, dass sich Norwegen für die Fußball-WM qualifiziert hat.
Da müssen wir tatsächlich aber noch ein bisschen weiter schauen. Heute Nacht dieses Spiel, von dem ich gesagt habe, ich würde dafür aufstehen oder wach bleiben, findet heute Nacht statt. Das Sch Achtelfinalspiel zwischen den USA und Belgien.
Ja.
Da hat sich ja jetzt im Vorfeld die FIFA, ich möchte mal es mit den Worten der UEFA ausdrücken, eine rote Linie überschritten.
Dem kann man eigentlich nichts hinzufügen, oder?
Ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos. Ich weiß tatsächlich nicht so genau, was ich dazu sagen soll. Das ist, aber vielleicht muss man es kurz mal erklären für alle, die heute noch keine Zeitung gelesen haben in Deutschland. Wahrscheinlich der beste Stürmer der USA hat in einem Spiel gegen Bosnien für ein Foul, das, wie Sie alle sagen, unbeabsichtigt war, rot gesehen. Dieses Rot wurde nun nicht zurückgenommen, aber die Strafe dafür wurde zurückgenommen von der FIFA, die sich auf den Artikel 27 des Disziplinarkatalogs bezieht.
Was ist denn der Artikel 27, habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Ich bin leider
Erzähl
nicht so.
Erzähl uns mal, was ist der
so
Artikel 27?
Ich weiß es nicht. Ich bin leider nicht so paragraphenfirm, was die FIFA-Artikel rund um eine rote Kartensperre betrifft. Ich lese aber gerade gefühlt wirklich, wie du sagst, jedes Mal, jeder sagt, ja, nach Artikel 27 oder irgendwas wurde das hier aufgehoben. Kann das mal jemand erklären?
Also, der Artikel 27 sagt, dass die Umsetzung einer Disziplinarmaßnahme ganz oder teilweise ausgesetzt werden kann.
Weil?
Das ist der Artikel 27.
Super. Gut, das wurde getan. Richtig. Das ist richtig. Artikel 27 wurde angewendet.
So sieht's aus. Das Gleiche ist wohl Cristiano Ronaldo auch schon widerfahren. Der hat auch wegen einer Tätlichkeit tatsächlich in den Quali-Spielen rot bekommen und wäre dann für 3 Spiele gesperrt worden, weil das aber in der Quali-Phase war und weil das in das erste Spiel, glaube ich, der Vorrunde der Weltmeisterschaft eingewirkt hätte, hat da die FIFA auch den Artikel 27 angewendet und diese Strafe umgewandelt in eine Bewährungsstrafe.
Okay.
Das heißt, wenn innerhalb eines Jahres nochmal so eine Tätigkeit erfolgt wäre durch den Spieler, dann würde er dann gesperrt werden und so ist er halt ein Jahr lang auf Bewährung.
Ja. Und das Gleiche ist, glaube ich, jetzt auch passiert, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Ne?
Richtig. Nur, dass es da halt nicht um ein Vorrundenspiel geht, sondern um ein K.O.-Spiel gegen Belgien und das ist der wahrscheinlich beste Stürmer, den die US Soccer haben.
Und das ist ja das Geschmäckle an der Sache, wie wir Schwabe sagen, redet. Das hat ja die FIFA, weiß ich nicht ganz freiwillig vielleicht entschieden, sondern da hat ja mal der ein oder andere zum Hörer gegriffen aus dem Weißen Haus und mal bei seinem Kumpel Infantino angerufen, wie man das so den Medien entnehmen konnte, um das Ganze mal kurz einzutüten.
Und genau das ist das, was es so fürchterlich macht. Und weshalb wir eigentlich nicht darüber reden wollten, dass Sport oder Fußball politisiert wird. Und jetzt ist es der absolute Spielball von 2 Präsidenten.
Ja. Und das ist das, was mich mich gestern irgendwie auch geschockt hat. Weil zuerst kam ja nur so ein bisschen die Nachricht, ja, die Strafe wird auf Bewährung aufgehoben. Und es ist ja dann erst so nach und nach durchgesickert, dass da doch vielleicht Donald Trump hat ein bisschen nachhelfen müssen, der sich damit das erste Mal eigentlich so richtig aktiv in die Fußball-WM einschaltet, ohne sich einmal gezeigt zu haben bisher. Und das macht es wirklich, wie du sagst, so fürchterlich, weil ja das einfach eigentlich unvorstellbar ist, dass da mal kurz ein Präsident irgendwo bei der FIFA anruft und sagt, du, also wir bräuchten den Spieler jetzt schon und eigentlich war das ja auch gar nicht mit Absicht und ja, es war zwar eine rote Karte, aber der kann doch jetzt wohl spielen und ihr werdet das jetzt mal hier mit Paragraph so und so einfach mal irgendwie zurücknehmen können und den auf Bewährung aussetzen. Ja, finde ich, tut einfach dem Sport nicht gut.
Ja, vor allem, weil sie halt auch mit der Prämisse angereist sind, das Spiel generell fairer zu machen. Es gibt einen Chip im Ball, es gibt den VAR, es gibt der VAR, der jetzt aktiv mit hinweisen darf oder der eingreifen darf. Und ich meine, da hat ja sogar der VAR drüber geschaut. Es ist ja jetzt nicht so, dass der VAR da nicht drüber geguckt hätte über diese rote Karte. Der VAR, glaub, der hat VAR ja erstmal auf diese Tätigkeit hingewiesen, genau. Und dann haben sie gemeinsam entschieden, dass es die rote Karte gibt. Und das weiß ich nicht, ob das den Sport oder die Fairness des Sports vielleicht tatsächlich in ihren Grundfesten erschüttern kann, wenn diese Tatsachenentscheidung nicht mehr verlässlich ist.
Ja, ich meine, man hat es ja immer wieder, dass dann jetzt gerade auch, wenn man jetzt unabhängig von der WM sich das anschaut, es gibt ja schon immer wieder dann über das Sportgericht oder was auch immer, dass dann da irgendwelche Strafen nochmal festgelegt werden und wie viele Spiele das dann nachher tatsächlich sind. Das ist ja okay, da vielleicht nochmal irgendwie zu sagen, okay, das war eine mildere Strafe oder das muss jetzt stärker bestraft werden, weil das war eine Tätigkeit oder was auch immer. Das aber bei einer WM, wo es einfach klar ist, rote Karte, Foul, Einspielsperre und weiter geht's, da sich jetzt so einzuschalten, und ich meine, es ist ja nicht die erste rote Karte. Ich meine, wir haben ja bei der WM so viele rote Karten wie noch nie davor, glaube ich, gefühlt. Oder zumindest mal sehr, sehr viele rote Karten im Vergleich zu den letzten Weltmeisterschaften. Sich da jetzt so einzuschalten, das ist ja offensichtlich, dass es einfach um dieses nächste Spiel der Amerikaner gegen Belgien geht, was
Ja.
ein Riesenspiel für diese Fußball-WM, vor allem für die US-Boys sind. Sich dann da einzuschalten, vielleicht auch bewusst einzuschalten, als Präsident in der Position zu wissen oder wieder mal zeigen zu wollen und zu können, er kann alles klären, er will alles klären. Das tut dem Sport, glaube ich, nicht gut. Und dass die FIFA da so eingelenkt hat, ich weiß natürlich nicht, eigentlich dürfte da keine Abhängigkeit bestehen von so einem großen Verband, aber keine Ahnung, finde ich durchaus schwierig.
Es macht die FIFA halt völlig unglaubwürdig, oder? Also es
Absolut.
kriegt mittlerweile schon fast so einen unseriösen Touch. Weißt du, was ich meine?
Ja, so, ich rufe da mal
Wird so
an und
gar
dann
nicht mehr
machen die das
richtig
schon.
greifbar.
Ja,
Genau,
genau.
ja.
Ist so.
Gibt doch auch so ein paar andere Sportarten, da gab es auch immer Probleme mit den Weltverbänden. Waren auch stellenweise ein bisschen unseriös. Aber ich meine, gut. Theoretisch muss die FIFA jetzt halt auch hinstehen und Frankreich zum Beispiel, die ebenfalls einen Protest eingelegt haben gegen die gelbe Karte von Olise, müssten die ja dann theoretisch auch zurücknehmen.
Das stimmt, ja. Absolut.
So könnte man zumindest dann noch Rückgrat für die eigene Entscheidung beweisen.
Treffen. Genau, weil das wäre zumindest auch ohne gelbe Karte hätte das weitergehen
Ja, es
können,
war,
das
also es
Spiel.
war das gegen, das war gegen Paraguay, also es war unmöglich, weil es war ganz ähnlich wie gegen Deutschland.
Das stimmt, ja.
Gab es auch die Szene, wo Musiala dann auf einmal gelb gesehen hat.
Und keiner hat gewusst,
Und
warum,
der Typ
ja.
von Paraguay, ja, Paraguay hat ihn halt, ich weiß nicht, 5, 6, 7 Mal vorher so richtig schön in die Füße und reingegrätscht und weggebombt und lauter solche Sachen. Und dann hat sich Musiala einmal gewehrt und dann hat der sofort die gelbe Karte kassiert. Und dann gab es wieder von dem Paraguayer gab es dann wieder einen Stoß und dann hat der tatsächlich dann endlich auch gelb gesehen. Aber das war auch so ein paar Situationen, weiß ich nicht, das ist dann auch irgendwie nicht so richtig einordnbar für den Zuschauer, für die Zuschauerin, weil du stellenweise gar nicht so richtig weißt, wie pfeifen denn die Schiris jetzt? Lassen Sie viel durchgehen oder pfeifen Sie gleich, so wie das Tor von Jonathan Tah zum Beispiel.
Das stimmt, ja.
Das ist irgendwie
Klar,
so
dann
eine.
kannst du bei den Paraguayern jeden Zweikampf abpfeifen.
Ja.
Ja, ich bin mal gespannt, wie jetzt mit dieser Situation umgegangen wird. Das Problem ist so ein bisschen, ich meine, dass ja das US-Nationalteam sich da ja auch keiner Schuld bewusst ist. Wo sie ja sagen, ja, es war ja nie eine Absicht und deshalb finden sie es gut, dass die Sperre jetzt ausgesetzt wird. Eigentlich müsstest du da jetzt als Nationalteam hinstehen und sagen, ja, dann setzen wir ihn nicht ein. Der hätte eine Rotstrafe gehabt, der kommt auf die Bank oder meinetwegen auf die Tribüne, und dadurch entschärfen wir das. So ein bisschen wie, keine Ahnung, es dann ja mal ab und zu bei einer falschen Entscheidung im Handball oder irgendwo gibt, dass man dann sagt, komm, wir geben den Ball jetzt zurück und dann geht's weiter. gibt es ja doch immer wieder auch so Fairplay-Aktionen. Das wäre, glaube ich, das wäre jetzt ein richtiges Statement, aber.
Aber der Cheftrainer hat ja auf der PK schon gesagt, ja, wir freuen uns total, super, dass er wieder mitspielen darf, klasse, besser hätte es gar nicht laufen können.
Genau, also, das meine ich ja. Also da ist ja auch keine Einsicht, dass da irgendwas in den Verbands- oder politischen Strukturen fehlgelaufen ist, da, sondern da ist jetzt ja tatsächlich nur der Fokus auf das nächste Spiel und jeder Spieler, der da ist und spielen darf, wird eingesetzt. Jetzt lass dir mal noch die entscheidenden 2 Tore schießen und die Amerikaner oder die USA gewinnt 2-1 gegen Belgien, weil der in der 95. das 2-1 schießt. Da will ich aber nicht wissen, was da los ist in der Weltpresse.
Vor allem müsste man sich ja mal vorstellen, was los wäre, wenn es genau andersrum wäre.
Genau.
Weil dann würde wahrscheinlich wieder richtig was los sein auf den Straßen der amerikanischen Großstädte.
Ja, beziehungsweise ich wüsste gar nicht, ob das so durchsetzbar wäre.
Ach, meinst du, so rum wäre es nicht durchsetzbar?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wenn da jetzt
König von Belgien?
Ja, der König von Belgien oder keine Ahnung, der Prinz, König Charles, was auch immer, da beim Infantino anruft und sagt, du, hier, das mit dem Bellingham, das gefällt mir nicht, das war zwar eine rote Karte, ja, Mai, aber du, wir bräuchten den schon fürs nächste Spiel, können wir da nicht irgendwas machen? Weiß nicht, ob das dann funktionieren
würde. Aber ich weiß auch nicht, warum sollte, also dass es vorher, bevor die WM losgegangen ist und so, dass man ihn da besänftigen wollte, auch mit diesem komischen Friedenspreis und so, mit diesem ganz vielen Honig, das verstehe ich ja alles. Verstehen.
Finden wir nicht gut,
zwei
aber...
verschiedene.
Genau.
Genau. Man kann es irgendwie, es macht schon irgendwie Sinn aus der Perspektive von der FIFA zum Beispiel. Aber jetzt, wo das Ding fast durch ist, also es ist ja jetzt nicht so, dass nächstes Jahr wieder eine WM in Amerika ist.
Ja.
Das macht für mich keinen Sinn. Meinst du denn, die Belgier, die machen da so eine Trotzgeschichte draus heute Nacht? Also meine Nacht, dein Tag, dein Abend?
Ja. Ich bin tatsächlich sehr gespannt. Ich kann die belgische Mannschaft noch null einschätzen. Das war bisher durchschnittlich. Sie haben sehr Moral gezeigt im letzten Spiel, als sie da 2-0 zurücklagen und dann nochmal so zurückkamen in den letzten 10 Minuten. Das kann schon nochmal einen Push geben, glaube ich, für die Mannschaft. Habe mich aber ehrlicherweise jetzt auch zu wenig mit dem belgischen Team auseinandergesetzt. Ich habe die bisher noch nicht fotografiert oder noch nicht live spielen sehen, auch noch sonst kein so ein richtiges Spiel gesehen. Aber da jetzt eine Trotzsituation oder eine Trotzreaktion draus zu machen und vielleicht sogar das Spiel klar gewinnen zu können, das wäre vielleicht für diese ganze sehr politisierte Situation, um das nicht höher aufkochen zu lassen, fast schon der beste Ausgang der Situation. Genau, um sportlich auszutragen, einfach klar 3-0 gewinnen, dann war auch egal, ob der jetzt mitgespielt hat oder nicht, weil er hatte keinen entscheidenden Einfluss aufs Spiel und dann lässt sich über die Situation immer noch drüber streiten, sehr sogar, aber dann dann wäre auch die FIFA recht glimpflich davongekommen, glaube ich.
Also
so glimpflich man in so einer Situation davonkommen kann.
Tatsächlich die Frage, ob sie überhaupt trotzdem glimpflich davonkommen. Es ist zwar hier in Deutschland, es ist schon ein großer Aufreger und alle thematisieren es auch, aber ich finde dafür, dass es eigentlich der größte Skandal ist, den eine Weltmeisterschaft bisher jemals erlebt hat, sind die anderen nationalen Verbände noch relativ ruhig.
Das stimmt, ja. Das stimmt.
Also
ich bin mal gespannt,
Länder.
ob da noch was kommt heute im Laufe der Tage, wer dann da noch alles so Stellung bezieht.
Es ist ja auch, die Belgier haben ja tatsächlich Einspruch eingelegt gegen diese Entscheidung.
Ja, zu Recht.
Und den hat die FIFA auch zugelassen.
Mhm.
Unter der Prämisse, dass sie nicht garantieren können, dass vor dem Spiel heute darüber entschieden wird.
Klassiker, oder? Klassiker. Das ist wie wenn ich dir eine E-Mail schreibe und sage, du Devi, lass uns morgen um 10 mal einen Podcast aufnehmen und du schreibst mir zurück um 11. Ah, sorry, hab deine E-Mail jetzt erst gesehen, aber es wäre schon gegangen. Ich hätte Zeit gehabt, aber ich habe es leider gerade erst deine E-Mail gelesen. Das ist ein Klassiker.
Das ist Klassiker. Gut. Das ist gut, ja. Mhm. Lieben wir.
Klassiker.
Lieben wir.
Ist aber auch so ein Ding bei den Amerikanern, glaube ich, das einfach mal auszusitzen dann. Das machen die, glaube ich, teilweise ganz gerne. Und danach zu sagen, ah, sorry, geht's ja schon durch. Wir hatten da eine interessante Situation, wo wir hier eine Aussichtsplattform besuchen wollten und wir von Kollegen gehört haben, dass es da Pressetickets gibt, um sozusagen von oben dann Übersichten der Stadt zu fotografieren im Sonnenuntergang. Und dann hatten wir das angefragt für einen bestimmten Tag. Und just in der Nacht habe ich dann von einer Frau von dieser Aussichtsplattform eine E-Mail gekriegt unter dem Motto: Hi Tom, jetzt ist ja leider schon vorbei, ihr wolltet ja heute hoch, wir haben es jetzt gerade erst gesehen. Viele Grüße.
Nee.
Doch.
Okay.
Also, das
auch
ist
interessant.
Mir kein unbekanntes Phänomen hier. Bin ich mal gespannt.
Es gibt noch so ein nicht unbekanntes Phänomen dieser Weltmeisterschaft, das sich jetzt so ein bisschen durchzieht, nämlich dass die Mannschaften, die vermeintlich nicht so stark sind wie der Gegner, mit ihrem tiefen Block hinten den guten Gegnern doch das Leben sehr, sehr, sehr schwer machen. Und also doch das ein oder andere Team, wo du denkst so, wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie zum Beispiel Paraguay gegen Frankreich. Ja. Ich meine, wenn die den Elfmeter nicht bekommen hätten, noch anders laufen können.
Die hätten 2 Tage spielen können.
Ja. Und Argentinien, Kap Verde, ähnlich?
Sehr ähnlich, ja. Ist schon trotzdem
gut. Tut sich schon sehr schwer, oder?
Tun sich einige Mannschaften sehr schwer. Und ist aber, glaube ich, nachher trotzdem für den Weltfußball und für die auch für die Weltmeisterschaft, dass sich dann trotzdem die vermeintlich stärkeren Teams oder größeren Teams durchsetzen. Natürlich sind so Geschichten wie jetzt mit Kap Verde Weltklasse. Aber es ist schon auch gut, dass sich jetzt einfach Argentinien irgendwie für ein Achtelfinale qualifiziert hat und das Achtelfinale nicht Kap Verde gegen Ägypten heißt. Meiner Meinung nach.
Aber auch da, also ja, aber auch da, Ägypten.
Ägypten, das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht mehr wie früher vor 15 8 gefühlt
Absolut. Nur die
8 großen Nationen irgendwie kicken können und alle anderen sind halt auch dabei. Man hat inzwischen eigentlich in jeder Nationalmannschaft 1-2 Stars drin, wenn ich jetzt auch hier Mo Salah oder sowas denke, in Ägypten. Die können schon alle richtig, richtig gut Fußball spielen.
Auch die Marokkaner finde ich total, also.
Ja, gut, ich meine, die kamen ja letztes Mal
mein Herz so ein bisschen
weit erobert. Ja, das stimmt. Die kamen ja auch 2022 richtig weit. Da waren im Spiel um Platz 3 sogar. Haben wir ja die Portugiesen damals rausgeschmissen im Viertelfinale. Ich bin mal echt gespannt, was wir noch für Überraschungen in den nächsten Tagen hier bei dieser Fußball-WM erleben werden.
Naja, es ist, glaube ich, am Donnerstag wieder soweit. Da spielt dann Frankreich gegen Marokko.
Genau,
im Viertelfinale. Das wird schon spannend.
Das wird spannend. Da werde ich berichten. Bin ich vor Ort in Boston.
Also reist du noch eine Weile rum? Das würde mich jetzt tatsächlich noch interessieren. Was sind denn so deine nächsten Wege in den Vereinigten Staaten und wie viele Kilometer machst du noch?
Ja, schon noch mal ein bisschen. Bisher war das ja so die letzten 10 Tage ganz entspannt. Nachdem er da Deutschland in Toronto gespielt hat, bin ich ja dann nach New York geflogen und habe seitdem meine Base hier. Und von New York nach Boston sind es ja in Anführungszeichen nur 4 Stunden mit dem Auto. Also das kann man sehr, sehr gut mit dem Auto fahren hin und zurück. Und ansonsten waren ultra viele Spiele einfach hier. Also wir waren dann in New York, wir waren in Boston, wieder in New York, wieder in Boston, wieder in New York, wieder in Boston, wieder in New York. Jetzt waren wir noch in Philadelphia. Hab also so die letzten, ja, 12, 13 Tage eigentlich nur hier in diesem, sag ich mal, Gebiet rund um New York Spiele fotografiert, weil sich auch einfach da super viel angeboten hat mit dem 16. Finale der Deutschen, mit dem Spiel der Engländern, Franzosen, jetzt noch das 16. Finale der Franzosen, gestern das Achtelfinale der Brasilianer und der Norweger. Jetzt ist hier aber mehr oder weniger erstmal Schluss. Also das nächste Spiel in New York ist dann das Finale am 19. Juli. Für mich geht es heute Abend nach Atlanta. Da fliege ich dann hin. Da spielen dann die Argentinier. Danach komme ich wieder zurück. Dann ist das Spiel in Boston. Dann fliege ich nach Kansas, wieder zu den Argentiniern, weil das einfach schon auch die Mannschaft ist mit Lionel Messi, die dann so auch international nochmal viel Aufmerksamkeit bekommt. Und in unserer Planung, und das muss man natürlich auch immer dazu sagen, ich meine, wir können das ja nicht ersten Tag vorher planen, wo wir hinfliegen, dann werden die Flüge extrem teuer. Und in unserer Planung gab es noch die Möglichkeit zu dem Zeitpunkt auf ein mögliches Viertelfinale in Kansas, Argentinien gegen Portugal. Hat sich aber dadurch sozusagen entschieden, dass die Portugiesen nicht Gruppenerster geworden sind und damit in einen andere, auf die andere Seite des Turnierbaums gerutscht sind.
Ja.
Muss man aber natürlich bei der Planung irgendwie trotzdem vor gut 2, 2,5 Wochen berücksichtigen, dass es zu einem möglichen Spiel dort kommen könnte. Von dem her bin ich dann in Kansas, komme dann nochmal zurück, habe dann die 2 Halbfinals. Das eine ist in Dallas, das andere wieder in Atlanta. Da gibt es dann nochmal eine schöne 3 Tagesreise. Und dann stehen wir schon kurz vor dem ultimativen Finale. Also ein bisschen bin ich nochmal
Das heißt,
unterwegs.
Ja, aber behältst du deine Wohnung dann, die du da jetzt hast in New York,
Ja.
oder
Ja.
gibst du die dann auf?
Nee, das zum Glück nicht. Wir haben hier die Base. Das sind alles mehr oder weniger 1 oder 2 Tagesreisen. Das heißt, ich muss nicht immer hier mit meinem großen Reisekoffer überall hingehen, weil das ist auch das, was es in Amerika dann teuer macht. Sobald du Gepäck mit aufgeben musst, sind es immer noch mal fast 100, $120 pro Richtung mehr, die man irgendwie dann für Gepäck zahlen muss. Und ja, es ist einfach logistisch, wäre das ja auch ein Riesenaufwand. Manchmal habe ich gar nicht richtig ein Hotelzimmer oder habe dann danach kein Hotelzimmer mehr, weil ich an dem Abend dann noch nach Hause fliege, wenn das Spiel mittags um 12 oder 1 ist. Und mit dem ganzen Gepäck dann irgendwie das ins Stadion zu bekommen, durch die ganzen Sicherheitskontrollen durch, das wäre logistisch ein Riesenaufwand. Ich wüsste gar nicht, ob das funktioniert. Weil du ja auch irgendwie keine Ahnung, du hast ja ein Necessaire dabei mit Scheren oder irgendwas. Wüsste nicht, ob ich das einfach so in ein FIFA-Stadion reinbekomme. Ich kann mir das jetzt erstmal nicht vorstellen. Von dem her bin ich sehr froh, dass wir das einfach hier weiterhin unsere Base haben, relativ nah zum Flughafen. Und von dort dann sozusagen die Reisen gemacht werden können.
Das klingt doch ganz gut. Dann bist du noch ziemlich busy. Ich
Genau.
werde hier weiter die Harre der Dinge, die da kommen. Was so
Genau.
noch passiert.
Sind wir mal
Und
gespannt, über was
dann
wir
würde
uns
ich
dann
sagen,
nächstes Mal unterhalten können.
wir hören uns wieder so in ein paar Tagen.
Genau. Vielleicht
Schau
mal
mal,
dann
was die
irgendwo bei
Viertelfinals
dem.
so machen.
Genau, nach den Viertelfinals. Und dann wünsche ich dir heute Abend erstmal oder heute Nacht viel Spaß. Für was hast du dich jetzt entschieden? Wach bleiben oder wieder aufstehen?
Vermutlich wach bleiben.
Also, es ist eher so ein bisschen wie so ein Super Bowl-Erlebnis. Debbys Super
Ja,
Bowl-Erlebnis im Achtelfinale der Fußball-WM. Mit Chips und Burger heute Abend.
schauen wir mal. Vielleicht lieber Pommes, belgische Pommes oder belgische Schokolade.
Auch nicht schlecht.
Ich bin tatsächlich im Moment auch gar nicht, ich weiß gar nicht so. Eigentlich bin ich ja tatsächlich so vom Herzen so eine kleine Amerika-Liebhaberin. Aber aufgrund von diesen ganzen Vorkommnissen heute weiß ich nicht, ob sich meine Favoritenrolle sympathischerweise auf die andere Seite geschlagen hat.
Kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Geht mir ein bisschen ähnlich. Ich werde das Spiel mit viel Interesse verfolgen. Und schauen wir mal, was sich noch rund um dieses Spiel in den nächsten Stunden tut.
Es wäre doch so viel schöner, wenn wir über schöne Dinge sprechen könnten und nicht über so
Über
komische
Sport.
Vorkommnisse. Ja,
Über Sport, über Leistungen.
über Norwegen. Über Norwegen. Ich habe gerade eben was gelesen, dass in Norwegen seit 25 Jahren die Korruption so gut wie gar nicht vorhanden ist. Die haben sowas gar nicht.
Da würde ja, glaube ich, auch keiner auf die Idee kommen, überhaupt irgendwo
Nee.
anzurufen. Das stimmt, ja.
Ah.
Ja, die Wikinger,
Schade.
die rudern halt einfach weiter, ne? Die brauchen das alles
Ja,
nicht.
das ist aber auch cool mit dieser Trommel, die die da dabei haben. Und dann hat ja der Haaland hat ja tatsächlich heute Nacht, oder ja doch, also unsere Nacht, heute Nacht, die norwegische Kronprinzessin halber nackig umarmt in der Kabine. Das war
Das
total
habe ich
witzig.
auch noch gesehen, genau, und den Kronprinz noch hinterher.
Das ist so ein schönes Völkchen. Das war damals, wer war denn das? Ich glaube, Island. Island war doch mal bei einer
Bei der
EM oder WM.
Europameisterschaft, ja, EM.
Ja, und dann waren auf einmal alle blau und auf einmal waren alle für Island. Und die haben, glaube ich, auch mal so ganz ähnlich gemacht. Immer so, huh, haben die gemacht, glaube
Ja,
ich.
das stimmt, ja. Wobei die ja eigentlich gar nicht Hu schreien, sondern Ru. Also mit R.
Ach so.
Weil jetzt
Wieder was gelernt.
die Norweger, weil das anscheinend tatsächlich, wenn die da irgendwie so Ruderboote fahren, dass dieser Ruf ist, den die dann da rufen. Also das ist sehr, sehr originell. Das ist jetzt nicht irgendwie
Ist tatsächlich
als
sehr
Hu
authentisch.
abgewandelt, genau, irgendwie, dass es halt gut ins Fußballstadion passt, sondern das ist wohl tatsächlich so, aber mit R. Also Ru, wie Rudern sozusagen fast. Weiß nicht, was das übersetzt heißt genau, aber es ist Ru.
Ja, guck mal. Kann ich das nächste Mal mit brüllen dann?
Kannst daheim mit rudern und alle verbessern, die
Ich
Hu
ruder da
schreien.
daheim mit. Davon wird es kein Videomaterial geben. Komm.
Schade. Eigentlich auch ein bisschen schade.
Habe ich mir schon gedacht. Gut, Tom, jetzt genug Quatsch geredet. Vielen Dank.
Ich danke dir. Viel Spaß heute Nacht und bis zum nächsten Mal, meine Liebe.
Ja, wir hören uns wieder.
Yes.
Bis
Mach's
dann.
gut. Ciao,
Danke
ciao.
euch fürs Einschalten und Zuhören und hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei, wenn Debbie und Tom sich über Fußball unterhalten. Ciao.
Ciao.